Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und einer Sendung, die den Frauen gewidmet ist. Es sind vergessene Frauen, aus dem Blickfeld geratene oder aus dem Kanon verdrängte, an die folgende Bücher erinnern. Im Editionsprojekt Femmes de Lettres erscheinen Autorinnen des 16., 17. und 18. Jahrhunderts, die zu Lebzeiten zwar beachtliche Erfolge verzeichneten, in der Literaturgeschichtsschreibung heute allerdings kaum mehr auftauchen. Und zu Beginn geht es stellvertretend auch um all jene tausende Angestellte, tausende Verkäuferinnen, die ihren Job verlieren werden. Mitte Juni gab die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH bekannt, dass ein Großteil ihrer Filialen in ganz Deutschland schließen muss. Betroffen sind davon vor allem Frauen, die als Verkäuferinnen bei Karstadt arbeiten. Bereits im Februar 2019 musste in Leipzig das Karstadt-Kaufhaus schließen. Die Schriftstellerin Olivia Golde hat diese Abwicklung begleitet. Sie stellt in einer ganz eigenen literarischen Form das Schicksal der Karstadt-Frauen in den Fokus. Karstadt waren wir, heißt Olivia Goldes Buch, Chronik einer angekündigten Lehrstelle. Bettina Baltscheff hat es gelesen und die Autorin getroffen.
Time to say goodbye. Es war ausgerechnet dieser gefühlige Popsong, der im Leipziger Karstadt erklang, wenn dort die angeblich höchste Indoor-Fontäne Europas die Kunden entzückte. Dass es nur ein Marketingtrick war, um die Leute ins Kaufhaus zu holen, das störte hier niemanden. Doch mit der Schließung des Warenhauses und der Kündigung einiger hundert Mitarbeiterinnen endete auch das kostenlose Entertainment. Und so klingt es wie ein trotziger Entschluss, wenn Olivia Golde zu Beginn ihres Buches schreibt: Sie schließen nicht, sie brechen ab. Ich gehe mit meinem Notizheft ins Kaufhaus. Wir brauchen jemanden, der die Zeit anhält. Und in der Tat gelingt es der jungen Leipziger Schriftstellerin mit Karstadt waren wir, Chronik einer angekündigten Lehrstelle, die Zeit anzuhalten, und zwar gleich mehrmals. Zunächst im Jahr 2018, als ausgerechnet kurz vor Weihnachten die Schließung des Kaufhauses bekannt gegeben wird. In den nächsten Wochen zieht es Olivia Golde immer wieder in die Petersstraße, eine Hauptschlagader der Leipziger Innenstadt. Sie beobachtet die Verkäuferinnen aus der Ferne, notiert, was sie sieht, und hat doch oft den Impuls, bald wieder zu gehen. Auch am 8. Februar 2019, dem letzten Verkaufstag, hält sie nicht lange durch.
Ich glaube, es war zu schmerzhaft, den Schmerz nur beobachten zu können und überhaupt keine Möglichkeit der Linderung und Anteilnahme zu haben. Also das waren Tränen und Umarmungen, im Raum stehende Verzweiflung, die sich in der Hilflosigkeit ausgedrückt hat, dass man jetzt in einer riesigen Etage steht, die leer ist und die jahrelang ausgeführte Tätigkeit des Verkaufens einfach nicht mehr möglich ist. Und ich habe sie dabei beobachtet, wie sie immer wieder Gesten und Bewegungen angefangen haben, aber nichts mehr möglich war.
1914 als mondänes Warenhaus Althoff erbaut, in der DDR als Zentrum-Warenhaus und ab 1990 als Karstadt geführt. Die historischen Fakten sind schnell erzählt und sagen doch wenig aus. Olivia Goldes Buch ist der Versuch, die Räume zwischen den Fakten zu füllen, von den Menschen zu erzählen, die zum Teil Jahrzehnte ihres Lebens mit und in dem Haus verbracht haben. Dabei verknüpft sie geschickt Gespräche, die sie selbst mit zwei Karstadt-Frauen geführt hat, und Dokumente aus dem Jahr 1990, in denen die Schließung eines ganzen Landes beschrieben wird. Da erzählt zum Beispiel eine gewisse Gisela:
Ich komme eben vom Einkaufen. Zwei ältere Herrschaften unterhielten sich über die teuren Lebensmittel und dass ihre Kinder diese von drüben holen. Auch von Bekannten habe ich festgestellt, dass sie jetzt mehr ausgeben. Ich finde das nicht. Ich habe auch früher nicht im Delikatladen einkaufen können, war bloß manchmal wütend, wenn es beim Fleischer keinen Schinken gab. Jetzt ist das Angebot überall größer und die Leute kaufen wie verrückt. Ich lebe ganz normal weiter, ohne Langnese-Eis, Nutella, Merci, weißer Riese und so weiter. Ich versuche, unsere Produkte zu kaufen und hoffe bloß, dass sie nicht ganz untergehen.
Auch wenn Karstadt waren wir, Chronik einer angekündigten Lehrstelle, an der Realität der Frauen anknüpft, ein Sachbuch im klassischen Sinne ist es nicht. So finden sich hier auch 8 fristlose Porträts von Frauen, in denen Olivia Golde die Biografien von entlassenen Verkäuferinnen zu kurzen fiktiven Erzählungen verdichtet, die dennoch oder gerade deswegen besonders berühren. Da ist zum Beispiel Irmgard Kroh, die jeden Tag zur Arbeit fährt, obwohl da keine Arbeit mehr ist. Marlies Frege besucht den Zoo und klettert über den Zaun eines Geheges, um ein wildes Tier zu zähmen. Und Dorle geht in den Vorruhestand und pflegt ihre Schwester Morle.
Manchmal hatte sie Morle eine Kleinigkeit aus Karstadt mitgebracht. Besonders in der letzten Zeit, es war niemandem mehr aufgefallen. Gehört ja alles nicht mehr uns, rief unsere Kollegin Carmen gelegentlich, wenn ihnen wieder einmal Kunden ihr Beileid aussprachen. Carmens theatralische Art ging ihr manchmal an die Nieren. Es hat uns nie gehört, erwiderte sie eines Tages harsch und sah Carmen dabei fest in die Augen. Es hat uns nie gehört und die DDR ist seit 30 Jahren vorbei und selbst da hat es uns nur ein bisschen weniger nicht gehört.
Begleitet werden die unterschiedlichen Textformate von Fotografien aus den 1980er Jahren, die Verkäuferinnen beim Arbeiten und Feiern zeigen. Die Bilder fügen dem Buch eine weitere Zeitkapsel hinzu, die an Jan Wenzels große Dokumentation das Jahr 1990 Freilegen erinnert, die im Frühjahr erschienen ist. Doch es sind nicht nur Stil und Form, mit dem diese poetische Chronik besticht. Olivia Golde verhält sich auch zu dem, was sie sieht. Damit belässt sie es nicht bei der bloßen Rückschau und weist über den konkreten Fall der Karstadt-Frauen hinaus. Unter der Überschrift Bedarfskomplexe findet sich ein kurzer Essay über Arbeit unter den Bedingungen des Marktes. Da heißt es unter anderem, die Kündigung entlarvt die Sinnlosigkeit individueller Anstrengung und niemand ist verwundert. Verletzt sind alle. Und schließlich formuliert Olivia Golde einige utopische Alternativen. Eine davon, das Warenhaus wird von den Verkäuferinnen besetzt und in Selbstverwaltung fortgeführt. Der Kapitalismus zerfällt.
Der Versuch, in dem Bewusstsein zu leben, dass das, wie es jetzt hier in Leipzig ausgegangen ist, nicht ist, wie es ausgehen muss, sondern dass der Lauf der Dinge auch in ganz viele Richtungen laufen kann und sich der Machtlosigkeit, die in solchen Situationen auf jeden Fall empfunden wird, nicht so umfassend hinzugeben, sondern diesen Raum zu bewahren, in dem wir zumindest erstmal das Bewusstsein haben, dass eigentlich wir alle es sind, die gestalten und wir das somit ändern können.
Noch ist es nicht so weit, dass Utopien Wirklichkeit werden. Wenn nun deutschlandweit 50 weitere Filialen der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH schließen, wiederholt sich die Geschichte des Leipziger Warenhauses und seiner Verkäuferinnen anderswo. Olivia Golde hat mit Karstadt waren wir, Chronik einer angekündigten Lehrstelle, eine eindrückliche Form gefunden, mit literarischen Mitteln über den Verlust eines Kaufhauses zu schreiben, das weit mehr ist als nur eine Kathedrale des Konsums.
Bettina Baltschew über Olivia Golde, Karstadt waren wir, Chronik einer angekündigten Lehrstelle, erschienen im Leipziger Verlag Trottoir Noir. Eine Lehrstelle weist auch die europäische Literaturgeschichtsschreibung auf. Dieser Meinung ist zumindest die Literaturwissenschaftlerin Renate Kroll. Sie betreut das Editionsprojekt Femmes de Lettres. Autorinnen des 16., 17. und 18. Jahrhunderts werden hier neu aufgelegt. Teilweise werden sie zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt. Denn die Texte von Louise Labé, Christiana Mariana von Ziegler oder Françoise de Gravini sind heute allenfalls einem Fachpublikum bekannt. Dabei waren alle diese Frauen zu Lebzeiten berühmt, ihre Romane Bestseller und ihre wissenschaftlichen Abhandlungen zur weiblichen Autonomie wurden von Interessierten und Dichterkollegen viel gelesen. Die Edition Femmes de Lettres ist eine Zusammenarbeit des Schweizer Secession Verlag und der Fonte Stiftung zur Förderung geisteswissenschaftlichen Nachwuchses und Angela Gutzeit stellt die Reihe vor.
Da die Zeit gekommen ist, Mademoiselle, wo die strengen Gesetze der Männer die Frauen nicht länger daran hindern, sich der Gelehrsamkeit und den Künsten zu widmen, scheint es mir, dass diejenigen, die in solch günstigen Umständen leben, diese schickliche Freiheit, welche sich unser Geschlecht früher so sehr wünschte, zum Studium nutzen und den Männern das Unrecht vor Augen führen sollten, das sie uns zufügten, indem sie uns die Befriedigung und die Ehre vorenthielten, welche uns hieraus erwachsen konnten.
Die Dame, die hier im Juli 1555 in einem Widmungsbrief an eine Adlige zur Offensive bläst, heißt Louise Labé. Der Französin mangelt es erkennbar nicht an Selbstbewusstsein. Das weibliche Geschlecht übertreffe die Männer nicht nur an Schönheit. Wenn die Damen ihren Geist mal etwas über den Spinnrocken erheben würden, fährt sie tadelnd fort, dann würden sie diese gewiss auch an Gelehrsamkeit und Tugend hinter sich lassen. Louise Labbé, geboren um 1524 in Lyon. Als Tochter eines Seilers ist ihr Bildung nicht in den Schoß gelegt, aber der Vater fördert sein begabtes Kind. Und die Epoche von Humanismus und Renaissance, die an der Wiege des neuzeitlichen kulturellen Europas steht, so schreibt Elisabeth Schulze-Witzenroth im Nachwort des Labbé-Bandes Torheit und Liebe, tut ihr Übriges. Das Ideal von Bildung und Kunst ergreift zu dieser Zeit ganz Europa und auch Frauen profitieren davon. Allerdings immer nur bis zu einem gewissen Grad. Die Grenzen der weiblichen Schicklichkeit müssen gewahrt, die zeitgemäßen, für Frauen üblichen Genres, Topoi und vor allen Dingen Rollenverteilungen im Literarischen beachtet und die Gesten der Bescheidenheit in der öffentlichen Rede gepflegt werden. Louise Labbé nutzt diese Formen und Themen ihrer Zeit, um sie jedoch von innen heraus zu sprengen. Im Mittelpunkt ihres schmalen, aber überaus kunstvollen Werks, das hier erstmalig einem deutschsprachigen Publikum in einer zweisprachigen Ausgabe vorliegt, findet sich das seit dem Mittelalter verbreitete Thema der Liebe. Die Epoche Labbés begeistert sich für die Wiederentdeckung der Antike. Und so bettet die Autorin ihre feministische Haltung im Prosatext »Débat des Folies d'Amour« in ein Streitgespräch zwischen zwei göttlichen Figuren ein, Folie und Amour. Wobei Folie gegenüber Amor den leidenschaftlicheren, lebensnäheren Part einnimmt und Amor mit seinem Konzept von Ordnung und Harmonie in die Schranken weist. In ihren Sonetten verstärkt Labbé aber noch einmal den Anspruch des weiblichen Ichs. Beim Liebeswerben nämlich dreht die Autorin die Rollen einfach um. Hier geht die Frau aufs Ganze, nicht der Mann.
Küss mich noch einmal, küss mich wieder, küss mich. Lass mich den köstlichsten von allen trinken, lass mich in deinem Innigsten versinken. Viermal, so heiß wie Kohle, küss ich dich.
Die Literaturwissenschaftlerin Renate Kroll, die das gesamte Editionsprojekt Femme de Lettres betreut, ordnet die Dichtung Labbés folgendermaßen ein.
Sie gehört noch in die Renaissance-Dichtung hinein, insofern ist sie auch dem Petrarchismus verhaftet. Das heißt, eine Dichtung, in der eine unerreichbare Dame angebetet und begehrt wird, also das sogenannte Paradox amoureux. Je mehr sich die Dame entzieht, umso mehr verlangt der Mann oder der Dichter nach ihr. Wenn jetzt eine Frau in derselben Weise nach dem Mann verlangt, ist dies revolutionär.
Natürlich wurde Louise Labbé deswegen angefeindet, hatte aber auch Bewunderer und Fürsprecher, denen sie letztendlich ihren Ruhm verdankte. Und für ihren Nachruhm sorgte zum Beispiel Rainer Maria Rilke, der ihre Dichtung ins Deutsche übertrug. Gewichtige Fürsprecher hatte 150 Jahre später auch die 1695 in Leipzig geborene Christiana Mariana von Ziegler. Johann Christoph Gottsched ging in ihrem Leipziger Salon ein und aus. Johann Sebastian Bach vertonte Verse von ihr. Diese Frau, Tochter einer angesehenen Juristenfamilie, war ein intellektuelles Schwergewicht. 1730 wurde die Zieglerin, wie sie genannt wurde, das erste und einzige weibliche Mitglied der Deutschen Gesellschaft, einer Sozietät nach dem Vorbild der Académie Française. In dem ihr gewidmeten zweiten Band der Reihe Femme de Lettres unter dem Titel »Moralische und vermischte Sendschreiben« wird das Thema der dreimal verheirateten und mit einem üppigen Erbe ausgestatteten Gelehrten deutlich sichtbar. Weibliche Bildung und Frauenrechte. Renate Kroll?
Sie führte ja einen Salon und sie war Streiterin und Verfechterin der Befreiung der Frauen aus ihren begrenzten Handlungsmöglichkeiten, begrenzten Rollenvorgaben in jener Zeit. Und damit traf sie natürlich auch auf andere Frauen, also zum Beispiel auf Sidonia Zeunemann, die sie bewunderten. Und da gab es Kreise, die also sie sozusagen als Rollenmodell angesehen haben. Und sie war berühmt für ihre Eloquenz und ihre literarische Begabung. Und da konnte sie sich gewisse Grenzensprengungen doch erlauben.
In ihrer Abhandlung, ob es dem Frauenzimmer erlaubt sei, sich nach Wissenschaften zu bestreben, in der deutschen Gesellschaft abgelesen, so der lange Titel, redete die Zieglerin Klartext in puncto Benachteiligung des weiblichen Geschlechts.
Doch es ist zu beklagen, dass sobald sich nur ein edler Trieb zu der und jener Wissenschaft bei einem oder dem anderen Frauenzimmer äußert, sobald es die Feder ergreift, in gebundener oder ungebundener Schreibart seine Fähigkeit zu zeigen, es sich harten Urteilen, Lästern, Schmähen und den empfindlichsten Begegnungen ausgesetzt sehen muss. Sogar angesehene und gelehrte Männer scheuen sich nicht, ihren blinden Eifer oft lächerlicherweise darüber auszulassen. Sie tadeln das niederträchtige Gewäsche der Weiber und verfallen doch selbst darein.
In ihren essayistischen Freundschaftsbriefen ermahnte sie immer wieder Frauen, sich Bildung anzueignen und Mütter, ihre Töchter ja nicht zu früh zu verheiraten, denn der Ehestand ist ein Käfig, warnte Christiana Maria von Ziegler. Ist die Leipzigerin mit ihrer etwas gewundenen Rhetorik und ihrem zum Erhabenen neigenden Schreibstil eher anstrengend zu lesen, so kann man sich bei Françoise de Graffigny, Nummer 3 der Femme de Lettres, in einen wahren Schmöker fallen lassen. Was keineswegs abwertend gemeint ist, ganz im Gegenteil. Der Roman Briefe einer Peruanerin ist glänzend geschrieben und ein glühendes Plädoyer für Freiheit, weibliche Unabhängigkeit durch Aneignung von Sprache und Bildung, gewürzt mit geharnischter Kritik an der übersättigten französischen Kultur und Gesellschaft aus der Sicht einer Kolonisierten.
Die größte Eitelkeit der Franzosen besteht darin, reich erscheinen zu wollen. Alles, Genie, Kunst und vielleicht auch Wissenschaft, alles ist mit äußerem Gepränge verbunden. Alles trägt zum Ruin des Vermögens bei. Kurz gesagt, lieber Arthur, das Überflüssige regiert in Frankreich so unangefochten, dass derjenige, der ein ehrliches Vermögen besitzt, als arm gilt. Derjenige, der nur Tugenden besitzt, als hohl. Und derjenige, der nur gesunden Menschenverstand besitzt, als töricht.
In 41 monologisch verfassten Briefen schreibt Celia, eine aus dem peruanischen Inka-Reich geraubte Sonnenjungfrau, an ihren zur Ehe bestimmten Inka-Prinzen Asa. Das Inka-Reich überfallen hatten die Spanier, von Franzosen aber wurde sie nach Paris verschleppt. Eine geschundene, missbrauchte und gedemütigte Frau, die sich den Avancen eines französischen Edelmannes verweigert und über Sprache und Bildung zur Unabhängigkeit gelangt. Françoise de Graffigny hat für diesen Roman wohl ihren eigenen Lebensweg als Muster genommen. 1695 in Nancy geboren, wurde sie im Alter von 17 Jahren mit einem Kammerherrn des Herzogs von Lothringen verheiratet. Die Ehe muss die Hölle gewesen sein. Erst nach Jahren konnte sie der anhaltenden Gewalt und Brutalität durch Scheidung entkommen. Zunächst finanziell ruiniert, schwimmt sie sich als knapp 30-Jährige frei, knüpft Kontakte unter anderem zu Voltaire, findet Gönner, baut sich mit Mitte 40 allein in Paris eine eigene Existenz auf und gründet einen Salon. Der Roman Briefe einer Peruanerin wird zum Bestseller. Gegner dieser weiblichen Erfolgsstory meldeten sich allerdings auch reichlich zu Wort. Die schön gestaltete Edition Femme de Lettres könnte sich, so ist jetzt schon nach der Lektüre dieser drei Bände zu vermuten, zu einer wahren Schatzkammer vergessener und verdrängter Literatur von Frauen entwickeln. Dem Projekt werden vorerst keine Grenzen gesetzt. Es sollen immer weitere Fundstücke hinzukommen. Als nächstes die von Renate Kroll erwähnte Erfurter Dichterin und Feministin Sidonia Hedwig Zeunemann. Geplant ist auch ein Band zur englischen Schriftstellerin und Philosophin Margaret Cavendish, bekanntlich eine der weiblichen Zentralfiguren im Werk der amerikanischen Autorin Ciri Hustvedt. Am Ende könnte diese Reihe wie andere ähnliche Publikationen von und zu schreibenden Frauen aus vergangenen Jahrhunderten dazu anregen, die Literaturgeschichte in ihrer Begrifflichkeit und ihren Epochenbestimmungen zu korrigieren. Derweil lesen wir diese blauen Bände mit Vergnügen, aber auch hin und wieder mit einer gewissen Beklemmung wirken doch viele Texte mit ihren Fragen nach genderspezifischer Gerechtigkeit, nach unserem Verhältnis zur Natur und zu dem, was wir Zivilisation nennen, nach wie vor aktuell.
Angela Gutzeit über die Edition Femme de Lettres, die ersten drei Bände von Louise Labé, Torheit und Liebe, Christiana Mariana von Ziegler, moralische und vermischte Sendschreiben und Françoise de Graffigny, Briefe einer Peruanerin, sind bereits erschienen im Secession Verlag Zürich. Das war der Büchermarkt zu den vergessenen Frauen. Um penetrante Eroberer geht es gleich wieder bei Forschung aktuell. Die Kollegen haben nach den Nachrichten unter anderem Nutrias im Programm, jene pelzigen Tierchen, die sich immer weiter in Europa ausbreiten. Am Mikrofon war Miriam C.